Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext heute Morgen, das ist die biblische Gegengeschichte, der Gegenpol zur Pfingstgeschichte. Man könnte sagen, die Anti-Pfingstgeschichte. Es ist die letzte der sogenannten Urgeschichten im Alten Testament, also in 1. Mose 1 bis 11. Und diese Urgeschichten in den ersten 11 Kapiteln der Bibel beschreiben, warum es in dieser Welt so ist, wie es ist, auch das Negative. Und ich denke, auf dem Hintergrund dieser Anti-Pfingst-Geschichte wird dann das Pfingstwunder noch leuchtender. Ich lese 1. Mose 11, 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Sonst werden wir über die ganze Erde zerstreut. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr, also der Stadt, den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Schwestern und Brüder, kennt ihr das? Zwei sprechen dieselbe Sprache und sie verstehen sich trotzdem nicht. Da sind zwei Nachbarn in der gleichen Stadt aufgewachsen, sprechen sogar denselben Dialekt und trotzdem können sich in einer Angelegenheit nicht verständigen und sie gehen sich fortan aus dem Weg. Da sagen Eheleute zueinander, du verstehst mich ja nicht, obwohl beide Deutsch reden und ihre Wege trennen sich. Da treffen sich Politiker aus verschiedensten Ländern auf einer Konferenz, die besten Dolmetscher werden eingesetzt und trotzdem versteht einer den anderen nicht. Jeder vertritt nur seine Sache. Man redet tagelang miteinander, aber aneinander vorbei und geht schließlich ohne einen sinnvollen Beschluss auseinander. Ja, da greifen sogar Bürger desselben Landes zu Waffen und bekriegen sich, weil sie trotz gleicher Sprache keine Verständigung zu Wege bringen. Wir kennen das. Das einander nicht verstehen ist doch, was uns unser Miteinander Not macht. Und mit dieser Not endet die Turmbaugeschichte zu Babel. Wie gesagt, diese Geschichte gehört zu den Urgeschichten. Das heißt, sie steht nicht unter der Überschrift, so war es einmal, sondern sie beschreibt, woran es liegt, dass in diesem Fall Menschen sich nicht mehr verstehen, keine Einheit, keine einheitliche Sprache da ist und die Menschen auseinandergegangen sind. Es geht also nicht um eine ferne Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart. Also, was war der Knackpunkt damals? Als die Menschen im heutigen Iran, Irak entdeckt haben, dass man eben nicht nur mit Natursteinen bauen kann, sondern auch Ziegel brennen kann und dann mit Asphalt, Erdharz, schreibt Luther, also es wäre eine Erdölgegend bis heute, dass man also mit gebrannten Ziegeln und Asphalt auch Häuser bauen kann. Das Problem, der Fehler des Turmbaus zu Babel, war nicht dieser menschliche Fortschritt, das war ja schon mal ein Quantensprung. Ziegel und so weiter, sondern das Problem war das, was die Menschen dazu angetrieben hat, dieses Turmbauprojekt anzupacken, ihre Motivation beziehungsweise ihr Ziel. Diese Parole, damit wir uns einen Namen machen. Die ist verräterisch. Dahinter steckt das Streben nach Anerkennung, nach Ruhm und Ehre und letztlich auch der Wille zur Macht. Die Siedler damals am Euphrat wollten hoch hinaus und mächtiger sein als alle anderen. Und ihr Bau sollte ihre Größe zeigen. Sie wollten Spuren in der Geschichte der Menschheit hinterlassen. Und dieses Streben nach Macht und Anerkennung, das steckt auch hinter dem Bau der Pyramiden in Ägypten, den römischen Triumphbögen, und steckt in der Moderne auch hinter dem Bau des Eiffelturms, des Empire State Buildings, dem zerstörten World Trade Center in New York oder dem Sears Tower in Chicago, dem Shanghai Tower oder dem Burj Khalifa in Dubai, der mit 830 Metern zurzeit der höchste Turm der Welt ist. Der Mensch feiert sich in seinen Monumenten. Er will sich dadurch einen Namen machen, berühmt und beachtet werden. Dieses Streben der Menschen nach Macht wird aber nicht nur in gigantischen Bauwerken sichtbar, sondern auch in missbrauchtem technologischen Fortschritt auf anderen Ebenen. Der Bau der Atombombe steht dafür genauso wie die Gentechnik und die Versuche, Menschen zu klonen. Und dabei erweist sich immer wieder, dass es nicht der technische Fortschritt an sich ist, sondern die Motive der Menschen, die alles verderben. Albert Einstein hat im letzten Jahrhundert gesagt, nicht die Atomenergie, sondern das menschliche Herz ist das Problem des 20. Jahrhunderts. Und ich denke, daran hat sich im 21. Jahrhundert auch nichts geändert. Das Streben nach Macht, nach Anerkennung, ausgedrückt in dieser Parole, damit wir uns einen Namen machen, das ist die eine Motivation oder die eine Seite der Motivation für den Turmbau zu Babel. Die andere Antriebskraft ist Angst. Sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Sie wollen sich ein gemeinsames, ein einendes Zentrum schaffen. Dieser himmelstürmende Bau ist gleichzeitig auch ein Symbol der Einheit, wie ein Bollwerk gegen die Bedrohung von innen und außen. Denn aus Angst erwächst Sicherheitsstreben. Man hat Angst, dass man im Leben zu kurz kommt, dass einem das Leben zwischen den Fingern zerrinnt, wenn man nicht etwas Festes für sich schafft. Und deshalb versucht man durch Machtkonzentration Gefahren von innen und außen zu bannen und damit den eigenen Bestand zu sichern. Das Streben nach Macht und Anerkennung, damit wir uns einen Namen machen, und das Streben nach Sicherung des Lebens, sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde, das sind die beiden Triebfedern für den Turmbau zu Babel. Und so ist es auch. Der Mensch ohne Gott bleibt ja nichts anderes. Wenn er sich nicht von Gott her definiert und von Gott seinen Selbstwert bezieht, muss er eben anderweitig zusehen, wie er angenommen sein und Geborgenheit erlangt. Aber kein noch so hoher Turm, kein noch so berühmter Name, kein Symbol der Macht und so weiter gibt dem Menschen das, wonach er sich letztlich sehnt. Man kann noch so hoch bauen, den technischen Fortschritt noch so weit vorantreiben, den Himmel, auch den Himmel auf Erden, erreicht man nicht. Also das Problem des Turmbaus zu Babel ist nicht der technische Fortschritt, sondern was dahinter steckt. Und vor allem, dass Gott dabei außen vorbleibt. Er spielt für die Menschen, die den Turm bauen, keine Rolle. Nach ihm fragt keiner. Und deshalb setzt Gott diesem Treiben ein Ende, beziehungsweise zeigt den Menschen ihre Grenzen auf. Und so wird der Name Babel zum Symbol für Sprachverwirrung. Babel, 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 Babel. Ich habe mich oft gefragt, wie hat Gott das eigentlich gemacht mit der sprichwörtlich gewordenen babylonischen Sprachverwirrung? Wie ist es dazu gekommen, dass Menschen sich nicht mehr verstehen und auseinandergegangen sind? Hat er ihnen so wie so beim Computer so ein Sprachvirus geschickt? Hat er sie über Nacht mit Sprachfehlern ausgestattet oder mit Kommunikationsblockaden belegt? Wenn man sich dann vorstellt, was es bedeutet, so einen Turm zu bauen, dann wird schnell klar, dass Gott gar nichts Spektakuläres tun musste. Ein Sprachvirus war nicht nötig, denn das Projekt trug den Virus schon in sich selbst. Das ist so. Beim Bau eines großen Turmes gibt es einige, die die Steine und den Mörtel schleppen müssen, die die Gerüste und Leitern aufrichten müssen, die Stein auf Stein schichten. Und es gibt andere, die Pläne zeichnen und kontrollieren, ob die anderen richtig arbeiten. Und plötzlich sind nicht mehr alle gleich. Da gibt es welche, die leiten wollen, und da gibt es andere, die schuften müssen. Einige machen sich schmutzige Hände und schwitzen und andere kauen auf dem Bleistift. Und es entsteht ein Oben und Unten. Die Gleichheit und damit die Einheit ist schnell futsch. Und wie schnell wird doch aus diesem "Wir wollen uns einen Namen machen, ich will mir einen Namen machen." Und aus dem "Wir müssen unseren Bestand sichern, ich muss doch sehen, wo ich bleibe." Und das Ergebnis: Menschen werden einander fremd, Spannungen entstehen, es kommt zum Streit, Missverständnisse und Misstrauen sind die Folge. Da können Menschen sogar noch dieselbe Sprache sprechen, aber sich doch nicht mehr verstehen. Man redet miteinander, aber jeder hört und versteht nur noch, was er oder sie hören will, weil man auf sich selbst bezogen denkt. Bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel muss ich immer wieder an ein Bild denken, das Pieter Bruegel 1563 gemalt hat. In meinem Elternhaus gab es ein Bildband mit Bildern zur Bibel, da war das großformatig abgedruckt. Und es ist faszinierend, wenn man dieses Bild mal sich genauer anschaut, sozusagen mit der Lupe. Man entdeckt immer wieder neue Szenen. Bruegel hat unglaublich viele kleine Details hineingemalt. Man kann also die Technik und die Organisation mittelalterlicher Großbaustellen bis in handwerkliche Einzelheiten hinein studieren. Auf der linken Seite, da scheint der Turm planmäßig zu wachsen. Und auf der rechten Seite ist der Bauvorgang irgendwie stecken geblieben. Wenn man sich das Bild dann genau anguckt, gerade auf dieser rechten Seite, dann entdeckt man, dass der Bau da auch gar nicht so fortgesetzt werden konnte. Denn jeder hatte anscheinend eine andere Vorstellung davon, wie gebaut werden sollte. Die architektonischen Ideen gingen durcheinander und ließen sich dann nicht mehr miteinander vereinbaren. Dieses Problems des einander nicht Verstehens hat Bruegel schon in sein Bild vom Turmbau hineingemalt. Und er macht deutlich: Das Projekt Wolkenkratzer in Babel ist schon in sich zum Scheitern verurteilt. Gott brauchte schlicht die Menschen damals nur sich selbst überlassen. Das war, und das ist bis heute schon Strafe, man kann sogar sagen, Hölle genug, wenn Menschen sich selbst überlassen werden. Wenn der Mensch alles tut, was er kann, übernimmt er sich und zerstört sich selbst, zerstört seine Beziehungen und seine Lebensgrundlage. Und am Ende steht Chaos, Verwirrung, Zerstreuung, Niedergang statt Aufbau. Und das wegen dieser hochfliegenden Pläne, etwas sein zu wollen, etwas machen zu wollen. Gott sei Dank gibt es eben zu der Geschichte vom Turmbau zu Babel seit Pfingsten eine Gegengeschichte. Die Sprachverwirrung von Babel wird durch das Pfingstwunder wieder aufgehoben. Die Festbesucher damals in Jerusalem, die das Pfingstgeschehen mitbekommen, sind ja total verwundert und verwirrt. Und sie fragen sich, wie kann das sein, dass jeder von uns diese Leute da in seiner eigenen Muttersprache reden hört? Und dann wird das aufgezählt. Wir kommen aus Persien, Medien, aus Elam, Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libanon, Libyen, Rom, Dann sind wir Juden, geborene Juden, dann sind wir sogenannte Judengenossen, also Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Kreter auf der Insel, Araber aus der Wüste. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. Menschen, die sich vorher kaum oder gar nicht verstanden, einander fremd waren, verstehen einander plötzlich. Menschen, die voneinander getrennt waren, nebeneinander herliefen, werden zu einer Einheit zusammengefügt. Liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinde Gottes wird ja oft auch als Gottes Bau bezeichnet. Auch Pfingsten beginnt ein Bau. Ein Bau, ein Hausbau, der inzwischen die ganze Welt umfasst. Ein Haus mit vielen Stockwerken und Flügeln, die weltweite Kirche, der Bau Gottes in dieser Welt. Und in diesem Bau sind Menschen aus allen Zeiten, aus allen Völkern, aus unterschiedlichen Kontinenten, Rassen, Geschlechtern und gesellschaftlichen Schichten zusammengefügt durch den Heiligen Geist zu einer Einheit. Und der Unterschied zu der Geschichte vom Turmbau ist, dass die Menschen nicht sagen, wir wollen uns einen Namen machen, sondern wir lesen, dass sie von den großen Taten Gottes reden. Das heißt, anstatt von sich erzählen sie von Jesus. Sie stellen nicht sich in den Vordergrund und ihre Interessen, das, was sie meinen, sondern Gott, Jesus. Denn weil sie in Jesus Gottes Annahme und Beachtung erfahren, brauchen sie nicht länger selbst nach Anerkennung, Beachtung und Macht streben. Weil sie Geborgenheit in der Liebe Gottes erfahren, können sie diese Angst, zu kurz zu kommen, beziehungsweise das Bemühen um Sicherung ihres Daseins einfach fallen lassen. Gott hält sie doch. Die Jünger haben zu Pfingsten, im Gegensatz zu den Menschen in Babel, nicht selbst irgendetwas gemacht, kein Projekt geplant und realisiert. Sie haben sich geöffnet für das Wirken des Geistes. Sie haben alles eigene Wollen und alle eigenen Vorstellungen zur Seite gelegt und waren deshalb frei für das Wirken des Geistes. Vor allem aber haben sie aufgehört, sich einen Namen machen zu wollen, sondern sie haben den Namen Jesu groß gemacht. Was damals in Jerusalem und was auch bis heute passiert, kann man vielleicht mit Stalagmiten vergleichen. In den Tropfsteinhöhlen des Sauerlandes kann man diese Naturwunder bestaunen. Große und kleine, turmartige Gebilde, die zwar auch, wie der Turm von Babel, von unten nach oben wachsen in Tausenden von Jahren, aber im Unterschied zum Turmbau zu Babel wachsen die Stalagmiten nicht nur durch das, was von unten nach oben kommt, sondern sie wachsen dadurch, was von oben auf sie kommt. Also das Wasser oben mit Kalk und anderen Mineralien tropft nach unten und dann entstehen diese Stalagmiten. Das Wachstumspotenzial für sie kommt von oben. Und nur so wächst der Bau Gottes, die gesamte Kirche und auch jede Ortsgemeinde, indem die Kraft dazu, das Wachstumspotenzial von oben kommt. Nicht aus uns, nicht aus unserem Können, aus unserer Erfahrung, nicht nach unseren Vorstellungen, sondern allein aus Gottes Kraft und nach seinem Plan. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth, so lautet der wirklich gut ausgesuchte Wochenspruch zum Pfingstfest. Liebe Schwestern und Brüder, die Pfingstgeschichte und ihr biblischer Gegenpol, die Turmbaugeschichte, die machen uns deutlich, wir brauchen den Heiligen Geist. Jeder für sich und wir als Gemeinde. Das Streben nach Macht und Anerkennung, die Sorge um den eigenen Bestand hat die Menschen in der Weltgeschichte und leider auch in der Kirchengeschichte und leider auch in der Gemeindegeschichte verletzt. immer wieder auseinandergebracht. Gottes Geist kann und will das wieder zusammenführen. Und Jesus hat uns ja aufgetragen, um den Heiligen Geist zu beten, ganz intensiv. Der Heilige Geist, das ist nicht ein Sonderfündlein für Charismatiker, sondern die Lebenskraft jedes Christen und jeder Gemeinde. Wir brauchen den Heiligen Geist. Heute, morgen und immer. Lasst uns also nicht locker lassen, Gott um seinen Geist zu bitten, damit seine Gemeinde von oben her wächst und damit sein Name groß wird. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.